Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Nachdem es letzte Woche nicht so richtig klappen wollte, hier der zweite Anlauf. Begrüßt mit uns die neue Woche, denn ab sofort gilt immer wieder sonntags. Anstatt am Donnerstag gibt es unsere neuen Folgen nun immer am Ruhetag. Mögliche Auswirkungen könnt ihr gleich selbst raussuchen, wenn wir über Roland Emmerichs finalen Film, Storm Reeds vermisste Mutter und John Wicks romantischen Ausflug in die Stadt der Liebe sprechen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und ich starte vor der Einleitung vielleicht nochmal mit der ganz wichtigen Frage eigentlich vorab. Ist da Strom drin?
Check, check, 1, 2, hallo?
Okay, hallo? Ja, wir sind wieder am Start und ich wiederhole nochmal mein Intro vom letzten Mal. Nein, ich mach's nicht. Weißt du was? Hallo Ronny.
Oh, das kam spontan. Ja. Hallo Alex. Nee,
das ist, weißt du was? Ich bin immer noch mittelmäßig frustriert tatsächlich von der letzten Woche. Ich freue mich natürlich immer mit dir zu sprechen, ja, aber besonders freue ich mich, wenn nebenher auch ein Mikro läuft und ich das dem Rest der Welt kredenzen kann, wie wir beide miteinander reden.
Das nehme ich jetzt als Anmoderation. Vielen Dank dafür, Alex, um das hier mal so ordnungsgemäß gerne abzuschließen, ja. Unser Intro.
Ja, ja.
Das heißt, alle, die uns gerade zuhören, der Drops ist gelutscht. Ihr wisst, wer letzte Woche vielleicht mit seinem Mikrofon nochmal irgendwie eine zweite Runde drehen musste.
Ja, Ronny.
The Lost Episode. Wer immer sie findet, yes, sagt uns Bescheid. Es gibt eine voll durchproduzierte, zumindest aufgenommene Folge.
Wer sie findet, darf sie behalten. So ist es.
Die dann fertig waren, dann so ab in den Müll. Weil nicht brauchbar. Naja.
Yes.
Was willst du machen?
Wie gesagt,
Alex?
Ich persönlich, also geboren, um nochmal zurückzufinden zu vor 4 Jahren. Schlimm genug eigentlich.
Wahnsinn.
Ja, 164 Folgen, ne? Wir haben das ja gemacht, um es aus dem System rauszukriegen einfach, ne?
Mhm.
Und ich habe einen Spaß gemacht und du meintest, glorreiche Idee, ja, lass mal wirklich aufnehmen.
Mhm.
Mal so ganz im Ernst.
Mit der Antwort hast du nicht gerechnet, ne?
Nee, habe ich nicht. Und nun finden wir uns hier wieder zum 164. Mal.
Nicht sentimental werden, Alex.
Ja, haben immer eine mittelgroße Träne rauswichsen. John Wickson.
Ha. Oh, damn. Für alle, die es nicht verstanden haben, ich fühle euch.
Ihr habt doch alle das gleiche Intro gehört wie ich, oder, Kinder?
Naja, aber nicht? Habt ihr alle auch den gleichen Humor? Das ist doch meistens die Frage.
164 Episoden später hat sich da, glaube ich, relativ knallhart die Spreu vom Weizen getrennt.
Das heißt aber immer noch 36 Folgen, um hier einen richtig großen Jubiläumsakt abzufackeln.
Das ist korrekt.
Da können wir ja schon mal in die Planung gehen, Alex.
Warum auch nicht?
Warum auch nicht?
Wie immer werden keine Kosten und Mühen gescheut.
Ja, genau. Können wir ja schon mal ein bisschen preppen. Und dann
tatsächlich hat sich durch die nicht brauchbare letzte Folge, und wer ganz aufmerksam auf Social Media unterwegs ist, da gab es ja quasi so aktuell zumindest noch Social Media exklusive Ruckzuck-Reviews von unserer Seite.
Die haben es ja dann wenigstens noch ans Tageslicht geschafft. Das wollten wir
die
nicht
haben
einfach
das
so
geschafft
versanden lassen.
Geben wir jetzt aber auch eine schöne Plattform für eine Idee, die eigentlich das letzte Mal aufkam.
Mhm.
Kommen wir aber gleich zu, weil
ich kann es bestimmt erraten.
Natürlich kannst du es erraten, aber trotzdem hast du 2 reguläre mitgebracht.
Ja,
und von daher möchte ich mich wieder von dir sandwichen lassen. Ich wollte gerade sagen Doppelspoon, aber sandwichen ist, glaube ich, das technisch gesehen Richtige.
Welche Rubrik haben wir denn jetzt eingeleitet damit, Alex?
Na, immer noch die Ruckzuck-Reviews.
Die wie? Wie
Ruckzuck!
Da war's. Jetzt weiß ich, wo du bist. Dankeschön.
Ja, ich kann auch nicht so. Weißt du genau, worum es geht?
Ich wollte es.
Reagiere nur, wenn ich sauber angesprochen werde.
Ich wollte es einfach hören. Ja gut, dann fange ich mal an und bereite dir hier den roten Teppich aus, denn ich habe als erste Review heute mitgebracht The Wonder.
Oh mein Gott.
Und heiß?
Piu, 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 piu.
Richtig, Florence
Pugh. Bitte, worum geht's?
Ich habe in der verlorenen Folge von letzter Woche kurz über Don't Worry Darling gesprochen und ich gehe davon aus, dass du das vielleicht auch noch im Gepäck hast, wenn du sagst, du hast vielleicht so ein kleines Versus.
Nö. Das ist komplett auf dem komplett falschen Dampfer.
Ach, mit beiden Filmen. Das war
1899 Deep Cut gerade. Auf dem falschen Dampfer, anyway.
The Wonder? Jetzt hol ich doch mal ab, Alex. Lass uns doch
nicht
alle
noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen.
Keinen von beiden. Don't Worry Darling und The Wonder.
Das ist korrekt.
Ach so, also dann bin ich ja komplett tatsächlich falsch, was du heute noch mitgebracht hast.
Ja.
Oh, Alex, damn it.
Mon Dieu.
Ich war schon so, ich hab ihn und jetzt den roten Teppich. Gut, doch nicht. Ja, dann mach ich's kurz, weil ich will ja nichts spoilern.
Na, danke.
Bitteschön. Also, The Wonder, Netflix-Produktion. Also,
warte, ganz langsam. Die verlorene Folge, Don't Worry, Darling, ist ja nur so semi bei dir weggekommen, ne?
Richtig, genau.
Und das ist quasi fast schon eine Untertreibung, ne, eigentlich.
Ja, ich fand es tatsächlich wirklich einfach nicht gut. Ich muss kurz nochmal rekapitulieren.
Also, 2 von 5 waren es, glaube ich, sogar.
Ja,
oder?
Nee, warte, 2 Sterne habe ich gegeben.
Ich glaube schon, oder?
Startete vielversprechend, war dann zu zäh und bedeutungsschwanger und erzählerisch nicht wirklich clever gelöst, was man am Ende dann als Reveal da offenbart. Und ich hatte am Ende selbst einen Tag später beim Frühstück noch, poppten plötzlich mehr Fragezeichen auf als
Bonus. So, und mal vom Florence Pugh-Faktor abgesehen, den beide als Bonus haben, ist ja so das Setup mit der Reveal ein Stück weit ja auch gegeben, ne? Zumindest wenn man dem Trailer glauben darf von The Wonder. Also gibt es zumindest Wonder, da eine gewisse Parallele, zumindest was das betrifft, ne?
Ja, so einen Mini-Mystery-Faktor also, vielleicht, den du da irgendwo mit drin hast.
Es gibt irgendein Ding, und da gibt es eine Auflösung und die gefällt einem entweder oder halt
vielleicht nicht. Genau. So. Bei The Wonder ist es ähnlich. Aber bei The Wonder Darling,
wie ähnlich wie bei,
waren wir in den 50er Jahren, ne? Sie war die perfekte Hausfrau und dann gab es so, den interglobal-galaktischen Revier. Damit muss man
leben. Jetzt sind wir noch ein paar Jahre her.
Jetzt ist es hier ein Film von Sebastian Lelio, Chilene. Was macht man am besten mit dem Namen? Egal, googelt es selbst, wie man es ausspricht. Unter anderem spielt noch Tom Burke mit. Den hat man zum Beispiel als Orson Welles gesehen in Mank, auch bei Netflix.
Yes.
Und zum Beispiel eine Newcomerin Keela Lord Cassidy, die hier das kleine Mädchen spielt. Denn alles spielt in Irland im 19. Jahrhundert. Und Florence Pugh ist eine Krankenschwester aus England, die in ein kleines irisches Dorf befördert oder beordert wird, um ein junges Mädchen eben zu untersuchen. Und dieses hat laut Aussagen der Familie und den Anwohnern seit Monaten keine Nahrung mehr zu sich genommen. Und Lip, also Florence Pugh, setzt alles daran, um herauszufinden, ist das denn wirklich so? Ist es nicht so? Oder gibt es vielleicht eine übergeordnete, irgendwas Außergewöhnliches, ne? Was fast schon religiöses, auserwähltes.
Yes.
So, bla.
Naja, das ist ja der Setup. Das war ja eine gute Trailer-Zusammenfassung.
Ja, genau. Vielleicht so deinen filmischen Kompass direkt ein bisschen abgefrühstückt zu bekommen. Für mich ein großer Pro-Punkt ist die Eröffnung und der Abschluss des Films, wo sprichwörtlich die vierte Wand durchbrochen wird. In einer Art und Weise, wo ich dachte so, okay, das muss man erstmal sich trauen und dann auch noch mögen als Zuschauer.
Okay, also sehr, sehr polarisierend sozusagen.
Ja, polarisieren möchte ich jetzt nicht sagen, aber du musst erst mal gucken, wo du gerade bist. So. Und danach gibt es aber recht schöne Landschaftsaufnahmen von Irland, wo ich mich auch immer wieder frage, wo kriegt man dann immer noch so eine alte Hafenstadt her, die so wirklich wie so 200 Jahre alt aussieht oder ist es tatsächlich mittlerweile so gutes CGI und Set-Design, keine Ahnung.
Irgendwas mit Set-Extensions oder so. Ja.
Oder sowas. Weil du es gerade erwähnt hast, auch ein Pro-Punkt ist Florence Pugh tatsächlich. Sie spielt auch hier ähnlich eigentlich wie bei Don't Worry Darling. Da war sie auch ein Pro-Punkt. Bocksolide alles herunter. Ist immer eine Freude für mich, ihr zuzusehen. Aber ich bin mal noch gespannt, ob es irgendwann einen Film gibt, wo ich wirklich sage, das ist jetzt wirklich eine Glanzleistung. Weißt du, die wirst du wirklich
also so richtig, Oscar-würdig, meinst
ja,
du?
Ja, die wirklich so hängen bleibt.
Ja, okay.
Und ansonsten, das gefällt mir persönlich, ist es jetzt keine epische Erzählung, sondern eher so, da treffen mehrere vom Leben gezeichnete Charaktere aufeinander, ist alles sehr ruhig erzählt, wird so ein bisschen ergründet, was bedeutet Verlust, Glaube und Hoffnung und was kann das für einen selbst bedeuten und wie kann daraus vielleicht auch so ein gemeinsamer Bund zwischen verschiedenen Charakteren entstehen. Und ich muss sagen, zu dem Ende sage ich noch nichts.
Okay.
Nee, weil wenn ich jetzt so eine Tendenz gebe, dann gehst du vielleicht mit anderen Erwartungen ran. Speziell jetzt zwischen uns beiden.
Okay.
Aber es hat mir gefallen. Sagen wir es so. Es hat mir gefallen. Und Kontrapunkte gibt es eigentlich wenige. Es ist wirklich ein sehr langsames Erzähltempo, Muss man mögen, sehr ruhig, entschleunigt. Und es gibt nur eine Logikfrage, die hat mich so ein bisschen immer wieder rausgebracht, weil es geht darum, dass sie so eine 8-Stunden-Schicht hat, um das Mädchen zu beobachten. Und sie wollte unbedingt herausfinden, ist das Mädchen denn jetzt wirklich nichts den ganzen Tag über? Und dann hat sie gesagt, niemand darf an das Kind heran. Und ist dann für 16 Stunden wieder in ihrem Dorf verschwunden. Wo ich denke so, das soll ich jetzt, also bist du so naiv oder, also... Weißt du?
Ja, ich verstehe schon.
So,
verstehe
da kann
schon,
doch gerade alles passieren.
Bei könntest zwei auch eine Übungsstunde machen ausnahmsweise mal.
Ja, oder dann, sie hat ja mal gesagt, ja, ich will dann eigentlich im Film, ich möchte isolieren. Aber ja, wenn du es siehst, okay. Das war für mich so eine Logikfrage, die kam bei mir immer.
Aber kann ich jetzt schon gut nachvollziehen, ja.
Genau, und das war es eigentlich schon von meinen Pro- und Kontrapunkten. Also es ist eine sehr ruhige Erzählung bei The Wonder, alles sehr entsättigt, so schwermütige Bilder, dunkle Thematik, geht so ein bisschen um dieses Spannungsfeld zwischen Glaube und Fanatismus und welche Sogkraft daraus entstehen kann. Und fast schon so durch diesen Look entfiel, hatte ich teilweise so eine märchenhafte, gruselige Stimmung. Okay. Und die aber zu einem Abschluss findet, der ihn jetzt nicht total auffühlt. Auf der einen oder anderen Ebene vielleicht. Und mir hat es echt richtig gut gefallen, The Wonder. Und ich bin da sogar...
Eine der besseren Netflix-Produktionen dann, oder was?
Das erstens und insgesamt auch generell ein sehr schöner Film für vielleicht die besten Listen dieses Jahres. Jetzt weiß ich, Top 10 jetzt wäre vielleicht so hochgegriffen.
Oh mein Gott.
Und ich kam da echt gut rausgesegelt, weil bei Rotten Tomatoes, ja, da ist es auch positiv, 87% Kritikerscore, das ist schon mehr als hoch. 71% aber nur bei den Zuschauern. Ne? Erzähltempo vielleicht nicht richtig getroffen.
Okay.
6,7 bei IMDb, erfahrungsgemäß nochmal immer ein bisschen drunter oder dem Rotten Score von den Zuschauern. Mhm. Aber ich bin da echt gut rausgesegelt und gebe halt gerne eine 4,5 von 5 Sternen.
4,5?
Ja, ich weiß, das ist hoch, aber ich habe es so hin und her gerechnet und dachte so, ach, eine 4 ist mir eigentlich zu wenig.
Boy, okay.
Vielleicht korrigiere ich es irgendwann nochmal, aber jetzt nach mehreren Tagen, nach dem Sehen, nach der Sichtung, sage ich immer noch, ja, damn. Lass doch stehen, lass doch jetzt die
4,5 stehen. Ist schon dann da signifikant bei mir in der Prio nach oben gerutscht, würde ich sagen.
Ja, lass mich dich ein bisschen runterholen. Ich glaube nicht, dass du jetzt auch eine 4,5 da reinbuttern würdest, aber gucken wir auf jeden Fall mal noch an.
Warum, was war das Letzte?
Weiß ich, ich habe nur noch John Wicks irgendwie im Kopf. Da hast du mich
offensichtlich.
Ja, das ist einfach, was willst du machen? Du musst dich nicht wundern, warum in der Statistik von unserem Podcast der Männeranteil so hoch ist. Danke, Alex, für gar nichts.
Nie gewollt, wollte ich gerade sagen. Aber bisschen gekonnt.
So, bevor wir uns ja das eigene Grab schaufeln, was hast du denn mitgebracht, Alex?
Ich hatte beim letzten Mal in der Tonne und aktuell noch online exklusiv die erste Staffel von der Prime-Produktion Reacher, ne? Die Jack Reacher-Adaption.
Stimmt.
Lee Child-Bücher, zwei Filme mit Tom Cruise. Und ich habe da ja, glaube ich, so ein kleines bisschen eine Laudatio drauf gehalten sogar. So fühlte es sich zumindest an.
Du hast da gut abgenördet, möchte ich mal zusammenfassen.
Vom Gefühl her es wirklich richtig, richtig cool fand. Habe dann aber objektive trotzdem nur 4 Sterne gegeben. Mhm. Weil ich ja Argumentation war von meiner Seite, die letzte Episode schwächelt so ein bisschen. Und deshalb ein halber Stern Abzug. Ansonsten wären wir bei sehr, sehr soliden 4,5 gelandet. Und ich habe dann da einen Vergleich angebracht. Und dann meintest du, was, das hast du gesehen? Und deswegen wollte ich so ein bisschen nochmal eine kleine Gegenüberstellung machen und dir erzählen, wie The Terminal List so ist.
Ah.
Weil da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ja, stimmt. Da war ich so verwundert, dass du den da in der letzten verlorenen Folge schon mit Reacher verglichen hast. Also The Terminal List.
Genau, und dann dachte ich mir, dann bringe ich das doch jetzt nochmal mit und dann sprechen wir einfach nochmal drüber.
Ja, bring doch mal mit.
Und da gab es nämlich eine ganz interessante Diskrepanz, die mir aufgefallen ist in der Recherche. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen.
Bei Rotten?
Ich hatte ja Reacher angeteasert mit 92er Kritiker, 91er Audience Score. Also beide sind sich einig, dass es dope ist.
Mhm.
Mehr als das vielleicht.
Ja.
Ne? Und auch das IMDb-Rating geht da mit 8,1. So, ist ja schon recht ordentlich.
Dick, ja.
Genau, und dann gehst du daher und vergleichst zumindest das IMDb-Rating mal.
Mhm.
Und das ist die Terminal ist bei einer 8,0. Unwesentlich schlechter.
Mhm.
Richtig dolle gut, ja. Und dann gehst du zu Rotten. 95% Audience Score höher als bei Reacher.
Ja.
39er Kritiker Score.
Oh,
also so richtig hart abgewatscht. 39, das ist ja schon wirklich ein Schlag ins Gesicht, so ein
das
bisschen.
Das ist exakt Black Adam-Niveau.
Krass, ne? So, und jetzt komme ich daher und habe beides gesehen. Und habe das ja tatsächlich sogar ein Stück weit in meiner verlorenen Episode ja über einen Kamm geschert, weil es gewisse Parallelen gibt.
Du meintest aber, Terminalist ist ein bisschen expliziter, um das vorwegzunehmen.
Genau.
Was also, die Gewaltdarstellung angeht.
Genau. Die wo man die größte Schnittmenge findet, ist das Production Value. Beide sind sehr, sehr hochwertig gemacht, auch wenn Reacher eine gewisse Schwäche hatte in der letzten Episode, gerade was die Special Effects betrifft. Wenn es darauf ankommt, insgesamt natürlich sehr reduziert, so ein bisschen Bourne-esque auch inszenierte Action. Ne?
Jason Bourne, okay.
Jason Bourne, genau.
Nicht Bourne-esque, Bourne-esque.
Genau. Aber gute Idee für eine nächste Staffel. Genau, bei Reacher geht es ja im Prinzip darum, die Figur ist etabliert, 27 Bücher gibt es da mittlerweile, sehr stoisch, aber top Militär ausgebildet und so ein bisschen einen Sherlock Holmes Denkerkappe auf, also unheimlich smarte Figur, aber physisch imposant, gut gecastet, gut umgesetzt hier, freue mich mega auf eine zweite Staffel, die auch total Sinn macht. So, bei Terminalist haben wir Chris Pratt als Hauptdarsteller, wo ich schon erstmal skeptisch war, ob er das schafft, denn die Serie hat einen wesentlich ernsteren Unterton. Da ist quasi, die nimmt sich überhaupt gar nicht auf die Schippe. Wo Reacher noch so ein gewisse, so ein bisschen Pulp drin hat.
Okay.
Ne? Durch so schnippische, gut gemachte Drehbuchdialoge, auch ein bisschen mit so auf so ein Schmunzeln ausgelegt, wo die Situation ausgespielt wird, um einen bestimmten Punkt rüberzubringen, ist Terminalist halt wirklich sehr, sehr trocken. Versucht wirklich ernst ranzugehen. Da gibt es kaum Ausreißer. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, gerade ich jetzt als relativ frisch gewordener Papa für Eltern, Obacht, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, die erste Folge ist schon, ich hätte mich gefreut, wenn die Leute, die es mir empfohlen haben, vorher Bescheid gesagt hätten, dass ich gefestigt da reingehen sollte, weil ich saß da und dachte mir, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, da gibt es bestimmt eine Auflösung in der zweiten Episode.
Nein.
Da weißt du direkt, wo der Hammer hängt. Und im Prinzip ist tatsächlich Terminalist inhaltlich so ein Rache-Vendetta-Thriller mit ihm, was passiert. Er ist quasi krank, unheilbar krank und denkt sich, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und das wird halt so ein Stück weit wirklich krass durchgezogen. Und da komme ich jetzt dazu, was der wesentliche Unterschied ist und was ich erwähnt hatte, diese explizite Darstellung. Da, die Figur von Chris Pratt geht da wirklich all in, ne? Bis hin zu borderline so Torture-Porn, würde ich sagen. Wo auch dann teilweise die Sidekick-Figuren, kriegst dann so einen Schuss mal zu so einem Sidekick, der dann da steht und sich denkt, boah, was macht denn der hier und warum bin ich noch dabei? Weil das ist mir eigentlich zu viel hier gerade schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen...
Ist das personifizierte Zuschauer-gute Gewissen, was dann da noch ein bisschen zur Seite gestellt wird oder was?
Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, dass es deswegen so diese Diskrepanz gibt, weil es ist, glaube ich, so ein bisschen, wie sich vermutlich so das Zentral-USA... Klientel sieht so ein bisschen. Ne? Ich nehme quasi das Gesetz selbst in die Hand, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Unrecht geschieht. Ich glaube, deswegen kommt er auch prinzipiell den Zuschauern gut an, vielleicht bei den Kritikern nicht so, weil die Message, die er pusht, ist halt so schon grenzwertig. Ne? Nur weil du die Fähigkeiten hast, heißt nicht, dass du das tun solltest. Aber um zu den positiven Aspekten zu kommen, Chris Pratt macht das überraschend gut. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Du kennst ihn halt nur so aus, ja, er bringt eine gewisse Physis mit, aber man kennt ihn halt so ein bisschen als Joker, ne, als Clown.
Ich wollte gerade sagen, also zuletzt natürlich immer wieder hängen geblieben und durch mich halt bei den Punkten, bei der Bewertung abgestraft, durch Jurassic Park natürlich riesengroß, Adretter, One-Liner, Action-Hero, gute Laune, bla. Mhm. Und wo er das dann weggestrichen hat, dieses gute Laune, dann lande ich mit ihm so ein bisschen bei The Tomorrow War und da ist mir aber fast schon wieder nichts hängen geblieben von ihm. Das war halt echt so blanke Seite. Was hat er da nochmal gespielt? War das gut, war das schlecht? Eigentlich nicht so wirklich.
Das macht er hier aber noch ein bisschen besser und er ist halt leider der Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Und wie gesagt, ich war wirklich sehr positiv überrascht von Chris Pratt Performance, natürlich im Rahmen des Drehbuchs, als halt auch stoischer, ich sag mal, ausgebildeter Navy SEAL Anführer.
Was sonst?
Ansonsten auch hier wieder, genau wie bei Reacher, gewisse Parallelen, wie die Action inszeniert ist, sehr, sehr trocken, kommt super rüber, finde ich, wie wirklich drei gut ausgebildete SEALs zum Beispiel, wenn du die in so ein Drogenschmugglerdorf reinschickst, wie die da halt durch 20 Leute durchgehen können zu dritt, ja, ohne Probleme. Das ist sehr beeindruckend inszeniert, muss ich sagen. Wenn es dann halt ein bisschen über die Stränge schlägt, ist es mir streckenweise schon zu viel gewesen. Mhm. Und es gibt einen Twist am Ende, den sie sich, glaube ich, so quasi die Figur im Schatten, die aufgedeckt wird, wo ich mir denke, das ist halt dann irgendwann schon ein bisschen on the nose, weil ja, inszeniert es halt so, dass eigentlich keiner mehr übrig bleibt, außer dieser eine Charakter. Und das siehst du dann halt schon ein Stück weit kommen. Und was mir persönlich negativ aufgestoßen ist, im Vergleich, um nochmal den Vergleich anzubringen zu Reacher. Reacher ist abgeschlossene Handlung. Sind die Bücher offensichtlich ja dann auch, bieten eine gute Grundlage und ich bin gleich fertig.
Ich habe keine Anzeichen gemacht.
Nein, ich weiß auch, ich habe selber auf die Uhr geguckt und es gerade festgestellt, aber ich rede ja auch über zwei, letzten Endes sind es ja zwei Reviews, die ich
ja. Versuch dich rauszureden, natürlich.
Ist abgeschlossen und wir bekommen wahrscheinlich ein neues Cast um den Hauptcharakter für Reacher, zweite Staffel. Und Terminalist macht ja ein Ding draus, inklusive des Titels, das Schluss ist, weil er ist ja krank. Unheilbar krank.
Aber ist er am Ende?
Ist er immer noch am Ende. Und trotzdem wird eine zweite Staffel angeteasert, wo ich dann da saß und dachte mir, was soll ich denn jetzt damit anfangen, Kinder? Das finde ich nicht gut so. Also entweder seid ihr konsequent, ja, dann macht halt wegen mir auch so ein melodramatisches Ende oder lasst ihn halt in den Sonnenuntergang segeln. Aber dieses, wir lassen uns eine Hintertür offen, falls es gut ankommt, können wir trotzdem noch eine zweite Staffel rausdrücken und dann ist er halt noch ein bisschen kranker, aber wir können halt trotzdem noch, weißt du, das saß für mich ganz schön quer. Und dann habe ich wieder das Problem, dass die letzte Folge wieder das macht und genau wie bei Reacher das so ein bisschen drückt. Und in Kombination mit, dass es mir teilweise ein bisschen zu viel ist, lande ich dann so bei, ich habe noch gehadert mit mir, ne? Bei Reacher war es so 4,5, objektiv 4.
Und hier 3,5?
Bei Terminalist ja 3 oder 3,5. Ich würde glaube ich noch 3,5 geben, weil das hat mich schon mitgenommen. Es ist wirklich richtig gut gemacht und Chris Pratt ist, wie gesagt, nichts, was ich hier dulde, sondern wo ich sagen muss, so einer der Pluspunkte hier. Er macht das wirklich überraschend gut, habe ich so nicht mit gerechnet. Hat aber, glaube ich, auch geholfen, dass ich keine Erwartungshaltung hatte und von daher kann man jetzt, glaube ich, ganz gut einordnen, hoffe ich, was Terminalist ist, was Reacher ist, was für euch vielleicht mehr Sinn macht zu gucken. Mit keinem von beiden kannst du wirklich was falsch machen, auch wenn das scheinbar zumindest die Rotten Tomatoes Kritiker anders sehen. Aber okay. Ich habe ihn fertig.
Okay, ja. du hast fertig. Dann danke für deine ausführliche Gegenüberstellung.
Ich weiß ja nicht, was du sagst jetzt.
Und eine Terminalist. Ja. Was ich noch hinten reinschmeiß, jetzt nochmal.
Was du quasi bevorzugt schauen würdest, was dich vielleicht mehr anspricht.
Oh,
kannst mir denken. Aber
ich war bei der Terminalist tatsächlich schon halt leicht abgeturnt. Und wo du jetzt Reacher so ein bisschen schmackhaft gemacht hast, würde ich vielleicht sogar eher damit.
Glaube ich auch, dass du damit besser hinkommst.
Okay, habe ich mir aufgeschrieben auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
Do it, gut.
Ich habe auch noch eine Serie mitgebracht und befürchtet, dass du die noch nicht gesehen hast. Deshalb muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen drum rumschiffe.
Danke.
Und zwar Andor. Letzte Woche
frisch,
zu Ende gegangen.
Frisch.
12. Folge endlich abgeschlossen. Ja, es waren 12 Folgen. Wir hatten eine Freundin, die meinte, oh, die 10. Folge, richtig schönes Ende.
Kommen noch zwei
Folgen. Okay. Abgeschlossen, Vorgeschichte um Cassian Andor, den wir aus Rogue One kennen. Und in dieser Serie wird uns jetzt gezeigt, durch welche Ereignisse er zu dem wird, der letzten Endes in dem Film dann ist.
Und aber, einmal ganz kurz,
ja, schieß rein.
Es gibt nur noch eine zweite Staffel trotzdem, das wussten wir. Und die wird aber dann auch komplett dann den Bogen schlagen zu Rogue One. Da gibt es keine heimliche Teaser, noch eine dritte Staffel, richtig?
Ja, genau.
Nein, es ist ja hilfreich, das zu wissen. Weißt du, dass du einfach mal es gucken kannst und weißt, hat einen Anfang, Mitte und ein Ende, verdammt nochmal.
Nee, es muss ja auch. Ich glaube, du kannst dir die Vorgeschichte auch nicht mehr wirklich halt dann irgendwie noch rausleiern und da jetzt nochmal 4 Jahre den irgendwie da den
Rogue One ist auch relativ final.
Genau, Rogue One ist auch relativ final. Die zweite Staffel übrigens, nachdem wir jetzt, glaube ich, hier in der ersten Staffel ein paar Wochen, ein paar Monate an ihm dran sind. Die zweite Staffel, 12 Folgen und aller 3 Folgen wird 1 Jahr passiert.
Oh, Zeitsprünge, da freut sich Ronny ganz besonders.
Ja, da kriege ich ein bisschen House of the Dragon Vibes, aber ich kann ja sagen, mit meinem Fazit jetzt von der ersten Staffel, ob das gleich gut oder schlecht dann wahrscheinlich ist. Denn wir hatten ja beide uns die Frage gestellt, der Ausgang von Rogue One ist klar, also bietet die Serie jetzt hier, Endor bietet die einen Mehrwert. Und ich fange mal kurz mit meinen Pro-Punkten an. Look and feel, komplett bist du irgendwie in diesen Rogue One Vibes wieder drin. Keine knalligen Farben. Yes. Keine netten One-Liner und ist auch die erste Folge, vielleicht ähnlich wie Terminalist oder Reacher, keine Ahnung, es wird direkt mit Notwehr eröffnet, zwei Tode, bam, du weißt, okay, hier ist nichts mit Laserschwert, ne, und Ehre und Ritter, sondern direkt boom, 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 hab
wir
zwei
sind ja
Leute
auch das,
erschossen.
Wir gehören ja auch zu dem Team, das sagt, Rogue One gehört mit vielleicht oder ist vielleicht mit der beste Star Wars-Film so, Spin-Off-mäßig.
Yes, genau.
Und hatten uns ja genau das von der ersten Staffel auch erhofft.
Und was jetzt Endor sogar hier noch macht, das war immer so leicht angedeutet in Episode 7, deshalb fand ich es schade, dass es nie wieder kam und in Rogue One war es schon nochmal deutlich mehr präsent. Was hier jetzt vertieft wird, ist wirklich, du siehst das Empire porträtiert als faschistoide Einrichtung. Wer anders denkt oder aussieht, der wird gejagt oder weggesperrt, aber auch jetzt neuerdings gefoltert, zu Zwangsarbeit degradiert oder, wenn er Widerstand leistet, direkt getötet. Und das ist eine Seite vom Empire, wo du sagst, nicht nur der dunkle Lord und die Sturmtruppe, die können alle nicht richtig schießen und irgendwie können sie doch noch fliehen oder so. Oder so offscreen wurde jemand umgebracht. Nee. Hier siehst du halt, was damit passiert. Arbeitslager, boom, bang, die Leute werden halt bis zum Tod irgendwie dann da versklavt.
Spannend sozusagen. Tatsächlich, dass du das explizit so erwähnst, weil auch das letzte PlayStation-Spiel, genau da startest du nämlich in so einem Zwangslager. Letzten Endes, wo du dann dich dann doch wieder befreist, so Jedi-mäßig, aber ich weiß nicht, warum dieser Aspekt immer nur in irgendwelchen Spin-offs beleuchtet wird.
Es ist schade, man hat es halt so zuvor auch in Rogue One nie in diesem Detail gerade halt gesehen im Star Wars-Universum und es ist eben keine märchenhafte Erzählung, gut gegen böse, sondern du bist halt wirklich unten im Bodensatz, ja, ganz unten im Dreck. Du hast halt das Böse, kommt halt nicht mit Laserschwertern und Pistolen, sondern in so einer beamtenhaften Form, ja, da wirst du einfach mit so Strukturen und wirklich bösartigen Leuten halt geknechtet und pedantisch wird halt die kleine Bevölkerung auseinandergenommen und unterdrückt, so. Und da kannst du halt viel mehr auch connecten als zu wirklich so hartem Sci-Fi halt. Und es ist halt wirklich einfach on top halt auch noch wirklich einfach gut geschrieben. So. Und die einzigen Kontrapunkte, auch hier ähnlich wie gerade eben schon erwähnt bei The Wonder, das Erzähltempo ist oftmals sehr langsam. Es gibt sehr viele Folgen mit viel Dialog, mit viel Exposition, mit viel so.
Die jetzt nicht gebraucht, deiner Meinung nach, oder?
Gar nicht. Also meiner Meinung nach fand ich das geil. Irgendwann, es gab wirklich zwei, drei Folgen, Abspann kam, keine Action, keine Laserpistolen-Fights, aber ich dachte so, oh, das war eine geile Folge. Ähnlich wie bei Game of Thrones so ein bisschen.
Okay.
Bei den Highlight-Folgen.
Da war ich nämlich skeptisch, oder was heißt skeptisch? Bei Mando hatten wir ja kritisiert mal, so 20 Minuten bis zum Abspann ist zu wenig, um eine gute Folge zu füllen. Und hier dachte ich mir, boah, jetzt sind sie direkt auf 12 Episoden gegangen.
Und jede eine Stunde, ja.
Genau, da haben wir dann wieder dieses Phänomen der letzten Staffel Stranger Things, wo, wenn du dir mehr Zeit nimmst, im schlimmsten Fall du halt so ein bisschen das Pacing verschleppst.
Ich glaube, manchen stößt es trotzdem auf. Ich war all in, weil viele auch meinten, die ersten drei Folgen, haltet durch bis zur dritten Folge, die wird richtig gut. Wo ich dachte, die erste und die zweite, das war doch geil, das war doch schon geil. Weil die dritte war, da kam ein bisschen Action. Okay, verstehe ich.
Hat das was mit der Erwartungshaltung zu tun, was du glaubst, was du bekommst, wenn du eine Star Wars-Serie guckst?
Ich glaube ja. Und Andor ist halt nochmals weiter weg als Rogue One von diesem typischen Star Wars-Universum. Und das finde ich persönlich halt richtig geil.
Also, ohne zu spoilern, eine wichtige Frage müssen wir trotzdem noch beantworten.
Uiuiui, ja.
Wie geht's denn mit Mando weiter? Weil offensichtlich sind ja bestimmt 6 Episoden quasi dritte Staffel Mandalorian. Oder 2.6 oder wie auch immer nach Boba Fett. Ahaha, bedimmt's.
Ja, noch eine ernst gemeinte Frage,
ne?
Oder?
Nee, alles
dass hier
gut.
Irgendwas reinverwurstet wird in irgendeiner Art und Weise?
Ja, nee. Machen sie nicht?
Null Komma nichts. Du hast
nicht gut. Das
paar Easter Eggs, die du erkennst, so zum Star Wars-Universum.
Gut, das ist okay.
Aber das ist nicht mal richtiger Fanservice. Das ist wirklich nur so Randnotizen teilweise. Und eben viele Dialoge. Und das ist, glaube ich, das, was George Lucas mit Episode 1 damals nicht geschafft hat. Macht, Politik, notfalls wird der ganze Scheiß zu Krieg. Ne? Und Endor zeigt halt den Weg dorthin und wie es halt die Menschen auch zwangsweise verändert, ne? Die eigentlich jetzt gar keinen Bock haben auf Rebellion und so einen Scheiß, sondern die da einfach halt reingedrückt werden in diese Ecke und sich dann halt wehren müssen. Und Fazit ist für mich, Endor ist halt neben Rogue One halt das Beste, was du im Star Wars-Universum halt gucken kannst, also filmisch, von der Serienwarte aus gesehen, bodenständig, ernst, düster, generell erwachsen und dadurch einfach sehr realistisch. Du kannst halt sehr viel nachvollziehen. Und nie waren auch so diese Aktionen von den Charakteren nachvollziehbarer, abseits von Rittern und Prinzessinnen, muss man ja tatsächlich so sagen.
Ja.
Und nie wurde halt auch das Böse auf so eine greifbare Ebene heruntergebrochen in Star Wars. Und genau durch diese Stilelemente und dann halt noch diese toll geschriebenen Episoden an sich entstehen immer wieder so starke, wuchtige Momente. Gerade die letzte Folge, da gibt es so eine Beerdigung, wo sie halt so einen Song spielen, wo ich dachte, boah, da habe ich schon eine echte Gänsehaut bekommen. Und alles das, auch wenn es dann mal geknallt hat, kam so ohne epochales, bahnbrechendes CGI-Gewitter aus.
Ja, aber es knallt, ja, auch manchmal.
Es knallt manchmal, aber nie, dass dir halt komplett da der Schädel wegfliegt. Aber es war total okay für mich. War absolut okay für mich, weil mit dem Rest hat es für mich halt super funktioniert. Für mich persönlich. IMDb unterstützt meine These ein bisschen mit 8,4.
Habe ich gesehen, ja.
Also schon sehr solide. 93% bei Rotten Tomatoes Kritikerscore und 84 nice. Immerhin noch bei den Zuschauern. Also auch sehr, sehr solide. Und ich
doch zu wenig Star Wars für ein paar Prozente offensichtlich.
Ja, gut möglich. Aber mir war es halt wurscht und ich gebe halt locker easy 4,5 Sterne mit. Könnte man sogar überlegen, im Kontext von Star Wars, ob man nicht halt noch komplett noch aufrundet. Aber da würde ich die zweite Staffel vielleicht auch nochmal mit abwarten, um so im Gesamtkontext zu
sehen. Also das steht bei mir nach wie vor jetzt quasi Platz 1 in der Shortlist sozusagen. Hast du jetzt nochmal bestärkt, weil was Star Wars aktuell braucht, ist weniger Star Wars.
Yes, vielleicht, wenn das dein Wunsch ist, den du ja schon öfter hier auch geäußert hast, da war ich ja immer d'accord, dann Endor.
Nee, ich bin wirklich jetzt gerade auch, deswegen freut es mich nochmal, dass du bestätigen kannst, dass es auch nicht irgendwie so einem Franchise Pfad folgt oder irgendwie die Brücke schlagen muss zu irgendwelchen anderen Sachen, die wir schon gesehen haben, so wie das halt die anderen Spin-Offs tun. Finde ich super, dass sie da offensichtlich freie Hand hatten und da nicht irgendeine große Agenda noch hinten dran ist.
Nee, fand ich auch geil. Ich habe auch ein, zwei Kritiken gelesen, die meinen so, wie konnte oder warum hat das Disney denn freigegeben?
Ja, so, genau. So klingt es für mich auch, als wäre es so ein bisschen so ein freies Radikal in diesem großen, in dieser Franchise-Maschinerie.
Ein Stück weit schon, aber es tut dem Ganzen halt richtig, richtig, richtig gut. Ja.
Nee, geil.
Amen.
Sehr gut. Dann lass uns kurz nochmal vielleicht übergehen zu den Releases. Ich weiß nicht, ob wir nochmal wiederholen, was wir letzte Woche besprochen haben.
Vielleicht kann man ja mal gucken, was vor heute, also dem 27.11. so rausgekommen ist, aber wirklich halt ganz grob. Also die Watchlist, wir haben immer wieder Probleme, die abzuarbeiten. 1899 kam jetzt raus, angefangen, aber habe ich noch nicht zu Ende gekriegt. Da waren ja früh morgens beim Releasetag am 17.11.
Hier meine Review. Ich dachte,
cool, Leute, haltet doch mal die Füße still.
Überschattet ja auch von einem Plagiatsvorwurf, falls du es mitbekommen hast.
Irr, ja, aber das war ja über drei Ecken, ne? Das wurde wieder hochgebauscht, glaube ich.
Na ja, aber hey, Internet, ne?
Internet, ja, ja. Naja. Inside Job, habe ich hier mal eine Review drüber erzählt und auch auf den sozialen Medien veröffentlicht. Jetzt plötzlich, spontan, Teil 2 endlich, die nächsten Folgen kamen jetzt raus.
Das Marketing werde ich nie verstehen von Netflix, nee, wirklich.
Ich verstehe es auch nicht. Ansonsten Echo Free, Apple TV Plus Serie, wo wir wieder bei Navy Seals sind, kam am 23.11. sah sehr, sehr hochwertig aus. Im Kino, da lief sowas an wie Bones in All, geistiger Nachfolger, kann man eigentlich nicht sagen, von Call Me By Your Name. Aber es ist ein Film von Luca Guadagnino, also ne, aufgepasst.
Mit seiner Muse Chalamet.
Mit seiner Muse Chalamet, sehr gut gesagt. Ein bisschen andere Muse ist hier Mad Heidi, Schweizer Swissploitation-Film, sah super abgefahren aus. Vor 3 Jahren haben wir, glaube ich, mal einen Trailer-Gesicht zu bekommen.
Ich bin raus.
Jetzt war die finale Kinoveröffentlichung. Und am 25.11. kam endlich Guardians of the Galaxy Holiday Special. Kevin Bacon.
Kommt auch richtig gut weg. Wird auch, sobald offiziell die Vorweihnachtszeit eingeläutet wird, bei uns eingeschoben.
Weggesnackt.
Yes.
Ich habe immer noch nicht geguckt, was es für eine Laufzeit ist. Hast du die gerade spontan im Kopf? Wenn nicht, erzähle ich kurz weiter.
Erzähl mal weiter.
Was noch rauskommt, ist am 30.11. jetzt die kommende Woche oder diese Woche, nehmt wie ihr es wollt, Willow. Ist es eine richtige Sequel-Serie? Ich weiß gar nicht, oder?
Ist es, ja. Soweit ich weiß schon, ja.
Soft-Tribut oder Sequel?
Aber ich bin raus, sowohl als auch.
Warum eigentlich, ne?
Nicht gesehen. Nicht gesehen.
1988.
Ja.
Well Kilmer, Ron Howard, Regie geführt, mit George Lucas mitgeschrieben. Ja, müssten noch eigentlich mehrere Glöckchen angehen, aber ich bin bei Willow auch komplett blind.
Also ja, gesehen, klar, aber ich saß jetzt nicht da und habe mit den Hufen geschaut, dass es bitte irgendwie weitergeht in irgendeiner Form. Aber sieht cool aus und kam, glaube ich, auch recht, wurde sehr positiv aufgenommen.
Disney Plus, by the way, Willow.
Yes.
Mit so Originalschauspieler Warwick Davis. Ab 1.12. dann, Tom Cruise probiert es nochmal, Top Gun 2 Maverick Re-Release.
Do it.
Auf der Jagd nach noch mehr Geld. Schauen wir mal, was passiert Richtung Jahreswechsel. Und überraschenderweise tatsächlich Kinorelease bei uns, Violent Night. Tommy Wirkola mit David Harbour als Weihnachtsmann, der sich da durch Einbrecher metzelt.
Ja, kann man ja mal probieren.
Respekt, ja. Kein direktes VOD-Release, sondern Kino. Bin gespannt. Ansonsten noch Cloudy Mountain, chinesisches apokalyptisches Katastrophenkino. Einfach mal hier zur Erwähnung. Ähnlich katastrophal wird es auch bei Troll auf Netflix von dem Roar Utak oder Roar Uthork, wie wir es auch schon mal probiert haben.
Nice.
Netflix, Troll. Dem Regisseur von Tomb Raider, by the way. Hatten wir uns ja letztens schon mal über den Trailer unterhalten.
Dem Alicia Vikander Tomb Raider, für alle, die das für wichtige Info halten.
Oh Gott, stimmt. Dem letzten Tomb Raider Stand heute. Wer auf chinesisches Katastrophenkino steht, der probiert es weiter bei Netflix ab dem 2.12. mit Warriors of Future. Auch das sah sehr, sehr aporal, CGI-gewittermäßig aus.
You do you, Netflix.
Und ein bisschen reduzierter ist am gleichen Tag, 2.12. Senior von und mit Robert Downey Jr., der seinen Vater, Robert Downey Senior, hier auf oder mit einem eigenen Film, Dokufilm porträtiert.
Ja, fand ich ganz charmant, den Trailer, ganz in schwarz-weiß. Und es war für mich auch wirklich so ein Aha-Effekt, weil ja, Robert Downey Jr., aha, ja, da muss es ja auch einen Senior geben, ja. Mhm. Alles klar. Und der hat sogar Filme gemacht. Was? Netter Kicker, finde ich erstmal.
Ja, bin interessiert auf jeden Fall. Trailer sah ganz süß aus.
Mhm, d'accord.
Und würde mich tatsächlich ein bisschen interessieren. Ein bisschen. Wir waren gerade bei Disney.
Ja.
Aber ich habe gesagt, Endor tut dem Verein wahrscheinlich relativ gut. Vielleicht gibt es ja auch alte, neue, alte Veränderungen, aha, Alex, mit deinem Thema. Das hatten wir schon sogar mehrmals in der Sendung in der Vergangenheit. Möchtest du es kurz zusammenfassen?
Nö, eigentlich nicht. Sag du mal. Wie du es aufgenommen hast, würde mich mal interessieren als erstes. Weil ich habe da eine relativ starke Meinung zu, glaube ich.
Ja, gut. Dann für mich ist das eher so Beiwerk. Und zwar, der CEO von Disney, Bob, wird durch Bob ersetzt.
Das ist richtig.
Das ist doch gut zusammengefasst.
Wer das lustig findet, der oder wem dann die Glöckchen klingeln, das ist schon mal passiert. Und
in die andere Richtung. Da hat Bob nämlich Bob abgelöst.
So ist es.
Aber um euch nicht zu verwirren mit dem anderen Namen, Bob Iger, der CEO, der 15 Jahre lang der Chef bei Disney war, ist wieder zurück, obwohl er
im Sattel,
vor 2-3 Jahren selbst zurückgetreten ist.
Genau. Ich finde es spannend, weil ich habe das Gefühl, dass der neue Bob Chapek so ein bisschen abgestraft wurde, vielleicht auch für Entscheidungen, die Iger getroffen hat.
Mhm.
Ja, und jetzt kommt der eigentlich die Karre so ein bisschen in den Dreck vorbereitet gefahren hat, zurück, um die Karre, die er da eigentlich selber reinmanövriert hat, weil der andere mit den Konsequenzen dann irgendwie umgehen musste und es offensichtlich nicht zur Zufriedenheit der Shareholder wegen mir geschafft hat, kommt jetzt der Iger selber wieder zurück. Und ich befürchte so ein bisschen, dass halt, man tut ihm, glaube ich, da so ein bisschen Unrecht im Chapek, weil ich glaube, ganz viele Dinge, die man jetzt aktuell bei Disney kritisiert, sind sehr wohl noch Entscheidungen von Iger gewesen. Deswegen bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Das ist meine Meinung dazu.
Das sind ja auch keine Entscheidungen auf einer Daily Basis, sondern das sind ja wirklich strategische Ziele, die du da triffst, die dann teilweise auf 5 Jahre halt erstmal Früchte tragen müssen.
Du siehst ja dann erst, wie das dann wirklich ausgeht, ne, so ein Stück weit. Und so ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft mit dem Trainerwechsel, ne, so Galionsfigur-mäßig. Aber ich weiß nicht, ob das pauschal, also glückt.
Das weiß ich auch nicht. Wir hatten, glaube ich, zuletzt in Update Folge Nummer 30 drüber gesprochen. Das ist schon eine ganze Weile her. Da hatten wir es auch nochmal zusammengefasst. Ne? Er hat ja dann gerade viel gemacht, Pixar gekauft. Alles lief richtig, richtig gut. Da waren massive Einspielergebnisse auch dann in dem Jahr, wo er weggegangen ist. Und danach konnte es halt kaum noch besser werden. Also mal gucken, was er
das
jetzt
Das muss man
macht.
Auch dazu sagen. Ja, genau. Das ist, genau. Also, wir werden sehen.
War schon ein hohes Ross. Wo wir auch wissen, wo es nicht mehr weitergeht, ist Roland Emmerich. Der hat jetzt gesagt, Leute, hört zu, einen Film mache ich noch und dann setze ich mich in meinen Schaukelstuhl und gehe in den Ruhestand.
Ich meine, mit 67, glaube ich, hätte er noch einige Körner. Ich weiß nicht, wie relevant ist das Moonfall, der letzte Katastrophenfilm von ihm.
Ey, Moonfall.
Der absolute kommerzielle Katastrophe war als allererstes Mal. Mhm. So, ne? Ich bleibe dabei, für mich hat er sich mit Independence Day mindestens mal ein Denkmal gesetzt.
Welchen? Den ersten oder den zweiten?
Ja, nein, den ersten. Ich fand den zweiten nicht so schlimm, wie alle gesagt haben, aber der erste
Teil,
halt.
Die ist mir.
Da waren ein paar lustige Sachen dabei, aber ja, auch ein Film, den es einfach so nicht gebraucht hätte. Mm. Und er war halt ja mal so derjenige, den du gebucht hast, wenn du halt die Welt zerstören wolltest, besonders kreativ. Die Chinesen machen das ja jetzt immer noch, haben wir ja gerade wieder nochmal festgestellt.
Genau.
Auch mit Grönland sehr, sehr erfolgreich, wobei da der Fokus, glaube ich, ein bisschen anderer war. Und vielleicht ist Moonfall so eine Tendenz gewesen, dass man irgendwie doch mal weg muss von diesen 90er, Ende 90er, Anfang 2000er Krachern und erzählerisch vielleicht sich weiterentwickeln muss.
Na, er hatte doch mal, das wundert mich auch, er hatte doch auch mal diesen Shakespeare-Film gemacht, dieses Anonymous oder was das war.
Anonymous. Genau. Auch der war ja nur so Medi-Erfolg.
Aber es war was anderes.
Es war was anderes. Er hat sich ausprobiert auf jeden Fall und er hat auch 13th Floor gemacht in den 90ern.
Ah, stimmt, genau.
Falls ihr noch was sagt, so eine lose Adaption von Welt am Draht. Genau.
High five.
Und ja, also ne, Twisty, siehe Matrix so. Also das war schon ganz cool damals, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal, was der letzte Film wird. Beziehungsweise hat er ja gesagt, ne? Auf jeden Fall nochmal Katastrophe.
Einer wird's noch. Und tatsächlich, wenn ihr euch manchmal fragt, gibt es tatsächlich Leute, die Welt einfach nur brennen sehen wollen? Ja, Roland Emmerich ist im Zweifelsfall genauso einer. Einmal macht das noch, einmal legt er mindestens New York oder halt die ganze Welt in Schutt und Asche.
Genau,
und
dann, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Und dann ich bin auch gespannt, ob es dabei bleibt mit seiner, ja, da bin ich, mal gucken, wie lange.
Mal schauen. Apropos mal schauen, wir haben ja was auf der Liste, das nennt sich Kaleidoskop und da sagt Netflix, das ist eine Serie und die könnt ihr schauen, wie ihr wollt.
Na, so wie ich das verstanden habe, vielleicht linkst du wieder das Featurette hier oder dieses Behind-the-Scenes-Special-Look da
in der Podcast-Beschreibung von unserem Podcast, den ihr gerade hört.
Geiler Service, danke.
Mhm, bitte gerne.
Ich glaube, da kommt so ein bisschen raus, dass jeder auch eine andere Playlist einfach reingespült kriegt. Ich glaube, du musst sie, und das kam mir so ein bisschen bekannt vor, weil das haben sie bei Love, Death and Robots auch schon gemacht, zumindest in der ersten Staffel.
Ei, ei.
Und was ich interessant finde, ist, dass sie ja damit werben, das funktioniert schon so, ne? Weil letzten Endes hast du ja, es sind 8 Episoden, das heißt, die möglichen Kombinationen, die du sehen kannst, sind ja dann 8 hoch 8, ne? Also ein ganzer Sack voll.
Halt, stopp, das stimmt nicht. Netflix hat gesagt, es gibt eine Folge, die musst du zum Schluss gucken.
Gut, okay, sei es drum, dann sind es halt wegen mir 7 hoch 7, ist immer noch eine ganze Menge Holz. Und sie sagen, nee, das passt schon, du verstehst trotzdem alles und die Fäden, die connecten schon und jede Folge referenziert jede Folge und im Zweifel motiviert es dich, nochmal was zu gucken, wo ich mir denke, na, eigentlich habe ich dafür keine Zeit, danke. Ich würde gerne, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich hätte gerne so einen Anfang, Mitte und ein Ende, wäre total cool. Deswegen bin ich gespannt, ob das Experiment aufgeht. Ich meine, den Herrn Esposito, den sehe ich sehr, sehr gerne.
Hans Dampf auch.
Yep, check.
Also es geht da ja um einen Raubüberfall, der so ein bisschen auf
Wahnbegebenheit beruht. Genau, eine Heist-Serie.
Und dieser Raubüberfall wurde 24 Jahre lang geplant. Und ich glaube, jede Folge, hatte ich rausgelesen, da gibt es eine Folge, die spielt halt 24 Jahre vor der Ausführung und der Planung, dann 14, dann 14 Monate und dann 14 Tage und 14 Stunden, irgendwie sowas, so grob. Also es spielt eher auf verschiedenen Zeitebenen. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.
Ja, weil sie in sich geschlossen sozusagen stehen können und funktionieren. Aber ich bin gespannt, ja. Also ich finde es gut, dass man sich einfach mal ausprobiert und wenn jemand so Geld hat für solche Experimente, dann Netflix und mal gucken.
Ja. 1. Januar.
Innovation in der Serien, im Serienformat.
Genau. Also wenn es euch noch ein bisschen dreht und bunt im Kopf ist, dann vielleicht nicht unbedingt Kaleidoskop gucken. Aber 1. Januar, genau. Falls ihr da ein bisschen frei habt noch, dann startet die Serie auf Netflix. 8 Folgen, hat Alex gerade gesagt.
So ist es.
Ich nehme dich
und
beim Wort.
Und damit kommen wir zu den Trailern.
Was habe ich am Anfang gesagt? Vermisste Mütter.
Hm.
Storm Reid in einem Nachfolger, geistiger Nachfolger, fast offizieller Nachfolger von Searching, namens
Missing.
Und Searching warst du ja Feuer und Flamme damals.
Genau, waren mein Top 10 des Jahres und ich muss sagen, dass mich auch hier wieder der Trailer mega abgeholt hat.
Naja, wir sind übrigens bei den Trailern, haben wir das gerade gesagt?
Wir sind bei den Trailern, ja.
Trailer.
Wir sind jetzt bei den Trailern angekommen. Trailer. Der Clou ist ja hier, dass quasi alles über den Computermonitor läuft und die Story erzählt wird. Das heißt, FaceTime am Computer, Browseraufrufe, Überwachungskameras etc. pp. Und ich war skeptisch damals.
Damals?
Als Searching rauskam.
Wann kam der denn raus, hol mich nochmal ab, weißt du das?
Nee, nicht im Kopf, aber ich kann das ja gerne überbrücken, während du das nachrecherchierst.
Oh, das ist meine.
Und ich war super, super überrascht, wie sehr das für mich funktioniert hat tatsächlich.
Mhm.
Und wir hatten ja schon überlegt, altert das gut, wenn du das in 20 Jahren guckst? So, dass man sagt, na, es ist ja funktioniert ja heutzutage ganz anders. Oder sagt man, na, guck mal, vor 20 Jahren haben die Idioten noch FaceTime müssen.
Die haben noch Geräte in den Händen gehalten.
Ja.
Idioten.
lass es dir doch direkt in die Retina lasern. Genau, ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Wieder große Verschwörung, ne? Storm Reeds Mutter verschwindet, offensichtlich mit einem neuen Lover. Durchgebrannt vielleicht, aber scheinbar nicht. Da steckt schon mehr dahinter. Und auf einmal telefoniert sie ganz schnell auch mit irgendwelchen FBI-Agenten und scheint da irgendwas Größeres aufzudecken. Von daher hoffe ich, dass der Trailer nicht schon zu viel vorweggenommen hat. Mhm. Aber wie gesagt, Searching ist bei mir so hart in Vorleistung gegangen und der Missing-Trailer hat das wieder frisch hervorgerufen, wie gut es war. Und deswegen bin ich hier all in, wenn die Nummer am 23. Februar sogar in die deutschen Kinos kommt, hoffentlich.
Da bin ich gespannt. Das wäre dann fast 5 Jahre nach Searching, der ja 2018 in die Kinos kam und dann dementsprechend damals auch auf deiner Liste war. In unserem ersten Jahr.
Gut gemacht.
Dankeschön.
Well done.
Aber ich muss sagen, ich habe ja Searching immer noch nicht gesehen, 5 Jahre nach dem Release. Und bin jetzt auch speziell durch diesen Trailer und damals eigentlich schon durch deine Lobeshymnen jetzt wieder nochmal neu eingestachelt worden. Jetzt endlich mal Searching nachzuholen. Weil der Trailer zu Missing jetzt, den fand ich schon ganz gut.
Ja, gönn dir. Und dann bring's nochmal mit und sag mir, ob ich Quatsch erzählt habe.
Okay, mach ich. D'accord. Ansonsten kommen wir jetzt endlich zu John Wick. Chapter 4.
Nice.
Auch was alle paar Jahre immer wieder hier neu aufs Parkett geschmissen wird. Ja, mittlerweile 4. Teil schon von John Wick und bist du langsam ermüdet davon, Alex?
100% negativ an der Stelle. Niemals. Und das wird auch nicht passieren, glaube ich.
Okay.
Ich habe das, glaube ich, mehrmals jetzt schon gesagt. Du bist ja bei John Wick 1 hängen geblieben.
So ein bisschen, ja.
Erzählerisch klar, keine Frage, aber solange wir die so unterhaltsam auf so einem hohen Niveau weiter durchproduzieren, bin ich all in. Keanu ist einfach eine coole Socke. Ich mag die Welt, also das Worldbuilding finde ich einfach spannend und es ist ja gerade auch der Ballerina-Spin-Off in
Serie
Produktion.
Mit der Anna de Armas.
Während wir sprechen, genau, mit der Anna.
Während wir jetzt sprechen, ist Anna de Armas quasi gerade
in der Maske.
Fast vorm Dreh.
Und spannend hier ist für mich im 4. Teil, und es wird im Trailer schön zelebriert, Donnie Yen ist mit dabei. Und Sanada auch, aber Donnie Yen ist ja so der Hongkong-Martial-Arts-Gott. Und dass ich die einmal zusammen sehe auf der großen Leinwand, ist ein Träumchen. Und ich sehe die da nicht nur zusammen, die kämpfen auch noch gegeneinander. Und der Tease am Ende des Trailers ist einfach lecker, lecker, lecker. Und interessant, der Bill Skarsgård hier, der Bösewicht, glaube ich, so der zentrale Bösewicht im 4. Teil jetzt.
Nicht in Clownsform.
Ja, trotzdem unangenehm zu sehen. So ein bisschen das Gesicht, wenn er möchte, ja.
Okay, aber bist schon trotzdem interessiert. Hatte ich jetzt nicht auch abgeturnt, dass John Wick auf einem Pferd, wie in den anderen Teilen, durch die Wüste reitet, wie in den anderen Teilen? Oder halt, dass sich irgendwo da am Louvre lang prügelt?
Hast du den Part verpasst, wo ich gesagt habe, dass Keanu und Donnie Yen zusammen zu sehen sind?
Okay, das
verstehe nicht, was du gerade noch von mir willst.
Das sticht alles für dich anscheinend. Ich gehe damit einfach mit und sage, John Wick, okay, zeigt's mir einfach her. Ich bin jetzt nicht über alles, aber
du musst halt die Erwartungshaltung haben, dass dir da einfach viel gut gemacht, gut inszenierte Action einfach
und damit bin ich ja auch
aus, genau das wirst du wieder kriegen.
Das habe ich ja beim 3. Teil schon eingelegt und wusste dann ungefähr, was ich bekomme. Und dann war es auch okay für mich. Alles gut. Bin gespannt.
Am 23. März im Übrigen startet die Nummer im Kino.
Ja, es ist noch ein bisschen Luft bis dahin.
In der Tat.
Gucken wir doch mal noch einen anderen Release an. Der ist wesentlich näher dran. Und zwar White Noise. Wieder eine Netflix-Produktion.
Ja, und da haben wir sogar schon mal kurz darüber gesprochen. Vor 6 Episoden.
Da gab es so ein Teaser-Trailer?
So ein Teaser-Trailer und da haben wir schon gesagt, okay, Adam Driver, sehr interessantes Make-up. Ich habe aber keine Ahnung, worum es geht. Und es ist ja tatsächlich eine Adaption von einem unverfilmbaren Buch.
Hashtag Herr der Ringe.
Genau, galt als unverfilmbar. Und ich muss gestehen, nach diesem Trailer hier saß ich auch da und meine erste Reaktion war, the fuck?
Man muss dazu noch sagen, ein Film von Regisseur Noah Baumbach, der uns zuletzt mit Adam Driver Marriage Story gebracht hat. Und das schon sehr ein schwermütiges Drama, wo wir gesagt haben, schwer.
Aber der weiß, wie man einen Schauspieler inszeniert, ne?
Gut, genau.
Ja, sehr gut. Oscar-Nominierung, gut.
Genau auch das. Und jetzt haben wir einen Film, wo anscheinend irgendwas ausbricht, also eine Airborne Virus, Krankheit, was auch immer.
Genau, und so ein Dorf wird dicht gemacht, ne?
Ja, dann wird ein Dorf dicht gemacht, alle wollen fliehen, es wird evakuiert und dann dachte ich so, irgendwann switcht jetzt der Trailer auf so einen richtig dunklen Ton, aber du hast quasi so ein apokalyptisches Szenario und bist aber ein bisschen, als würdest du gerade der Familie um Chevy Chase beim Familienausflug zugucken. Und das war eine Mischung, die habe ich in meinem Kopf so nicht zusammenbekommen.
Ja.
So ein bisschen National Lampoon, aber halt mit einer postapokalyptischen Virusbedrohung.
Ja, und teilweise auch mit einer spannenden Cinematografie, trotzdem versehen, ne? Aber ich weiß auch noch nicht genau, wo er thematisch hin will. Diese eine Sequenz mit dem Zug sah auch von den Special Effects sehr aufwendig gemacht aus. Wahrscheinlich genau der einzige VFX-Shot im ganzen Film. So. Ich kann es dir gerade auch nicht sagen. Ich check's auch noch nicht so ganz. Er wirkt manchmal sehr, sehr klein, der Film. Und dann siehst du aber, hast du so eine Szene, wo du denkst, boah, das ist vom Scope schon groß.
Und viele
dann
Props
aber
wieder ganz, und Extras.
Ja, und dann aber wieder ganz klein zu sein. Und da bin ich halt tatsächlich gespannt, wie sie das zusammenbringen. Nichtsdestotrotz, ja, Adam Driver Performance, allein was du schon im Trailer gesehen hast, ja, alles gut. Ne?
Kann man schon
mal
mitnehmen.
Scheinbar gefunden. Ja, kann man mitnehmen, genau. Und offensichtlich für Netflix für gut genug befunden, wieder so einen limitierten Kino-Run zu machen und wahrscheinlich auch, um so ein bisschen für potenzielle Oscars in den Startlöchern zu stehen. Ne?
Genau, das hatten wir ja zuletzt mit Glass Onion und Bardo, da haben sie das jetzt ja auch gemacht, quasi nochmal so eine Pflichtrunde in den Lichtspielhäusern, bevor es dann auf die Plattform kam und genau hier ist genau das Gleiche. Das heißt, wir können, also oder ihr alle, wenn ihr wollt, am 25. November White Noise im Kino sehen, könnt aber dann auch noch ein bisschen die Füße stillhalten, denn ab 30. Dezember, ein bisschen so wie Don't Look Up letztes Jahr, wirklich auf den allerletzten Drücker, kommt das Ding dann noch auf die Netflix-Plattform.
Vielleicht ist es ja was ganz Nettes für den Jahreswechsel und wenn es am 25. November schon im Kino kam, hat man ja vielleicht auch so wie bei Glass Onion, kann man schon ein bisschen die Nase in den Wind halten, gucken.
Ist es was? Ist es nichts?
Genau. Weil ich kann es aktuell noch nicht sagen. Also ich bin super interessiert, ja. Ich habe auch keine Ahnung, was auf mich zukommt.
Ja, ich weiß es auch nicht. Aber es macht mich auf jeden Fall mega an. Und Don't Look Up war für mich ja eins der Top 10 Highlights letztes Jahr. Und das hat ähnliche Vibes zumindest erstmal versprüht. Von daher, count me in.
Jo, jede Menge Potenzial.
Wie immer.
Schön.
Jede Menge Potenzial gibt es auch auf unseren sozialen Kanälen, Alex. Oh Gott, jetzt habe ich mich fast schon ein bisschen selbst geschämt beim Aussprechen. Instagram,
da bin ich ja
Twitter
sehr froh
und
drüber.
Oder Facebook wollte ich noch hinterher schmeißen.
Unter dem Namen NSRT-Podcast.
Mach's einfach selber, Alex.
Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag NSRT-Podcast.
Was ist das, Alex?
Das ist einfach, das kann sich jeder merken.
Sehr gut. Ja, gebt uns gerne bitte auch, bitte,
mein
bitte,
Name ist
bitte,
Ronny
bitte.
Und dafür stehe ich mit meinem Namen.
Bitte 5 Sterne bei Spotify in der App, da könnt ihr nämlich auch
und
die Podcasts
iTunes,
bewerten.
Und die iTunes, nehmen die auch
genau,
mit.
Noch eine 2-Satz-Bewertung irgendwie, das wäre ganz, ganz schnuckelig und dann freuen wir uns.
Genau,
ganz
und ansonsten gehe ich parallel mal mit Ronny in die Büt und prüfe mal, ob es demnächst auch Hive und wie heißt die andere Plattform? Social Media mäßig auch weitergehen muss für Insert Podcast.
Achso, warst du schon an BeReals gedacht von uns oder so?
Achso, nee, was? BeReal?
Snapchat
nicht?
Eigentlich noch?
Versuch bitte jetzt nicht die Cool Kids abzuholen.
Ich weiß es nicht.
Aber.
TikTok. Warum haben wir eigentlich keinen TikTok? Boomer?
Ist eine legitime Frage, auf die ich keine Antwort habe. Von daher.
Dann lass uns den Sack zumachen.
Cue das Outro. Ich bedanke mich, drücke die Daumen, dass wir hier eine Folge im Kasten haben, wenn ich auf Stopp drücke.
Ich hoffe auch.
Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Bye, bye.
Danke auch. Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.